Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis stellt diese Fragen. Wie fest darf sich die Berner Regierung in Sachen AKW Mühleberg zum Fenster rauslehnen? Wieso will der EVP-Grossrat Marc Jost für den Kanton Bern in Ständerat? Und warum hat die Pfahlbauersiedlung am Bielersee das Label von UNESCO verdient? Antworten gibt es in der nächsten halben Stunde. Das Wetter, zuerst Regen, dann Schnee, gibt es morgen bei Temperaturen um die 3 Grad. Am Mikrofon ist Brigitte Migmader. Jetzt die Nachrichten vom Tag mit der Elisa Henni.
Die Berner Kantonsregierung will keinen Ersatz vom Kernkraftwerk Mühleberg. Sie hat heute offiziell ihre Haltung erklärt, die der vor Mehrheit vom Parlament widerspricht und hat damit für Aufregung gesorgt. Da in ihrer Abstimmungsbotschaft nichts steht von einem Zwischenlager für radioaktive Abfälle, wo auch zu einem Ersatz-AKW würde gehören. Zudem sagt Regierungsrätin Barbara Egger.
Also die Regierung hat in diesem Büchlein nichts zu sagen. Das ist wirklich der Grossrat und das Büro zuständig. Das ist mal das eine. Und das Zweite, ich glaube, wir hätten das unbedingt machen müssen oder wird es auch machen müssen, wenn es um das konkrete Projekt Mühleberg geht. Wir reden aber hier über eine Abstimmung von einer Stellungnahme vom Kanton an Bund. Und das ist einfach ganz eine andere Flughöhe.
Kanton und Stadt Fribourg zeigen sich solidarisch mit der Stadt Nova Friburgo in Brasilien, wo letzte Woche von schweren Unwetter verwüstet worden ist. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen sind dort rund 300 Leute ums Leben gekommen und viele haben ihre Häuser verloren. Der Kanton Fribourg spendet 100'000 Franken für einen Wiederaufbau, die Stadt Fribourg gibt 30'000 Franken. Nova Friburgo ist von Freiburger gegründet worden, die im frühen 19. Jahrhundert auf Brasilien ausgewandert sind. Ende Monat wird die Region Visp über die Fusion von Visp mit seinen 5 umliegenden Gemeinden abgestimmt. Es wird daraus die zweitgrösste Gemeinde im Oberwallis nach Brigg mit fast 1'200 Einwohnern. Bis jetzt war die Fusion öffentlich kaum umstritten, aber heute ist eine Gruppe von Leuten aufgetaucht, die sie ablehnen. Sie sagen, eine Fusion mache nur den Sinn, wenn gleichzeitig auch ein Gemeindesparlament eingeführt wird, was aber nicht vorgesehen ist. Der Fall von 2 Schafhaltern, die im Winter vor 5 Jahren auf einer Ungerwalliser Alp 15 Schafe verhungern, der Fall wird neu aufgerollt. Das Walliser Kantonsgericht hat den Entscheid vom Untersuchungsrichter aufgehoben, der die beiden Männer freigesprochen hatte. Das macht heute der Schweizer Tierschutz bekannt. Er hat dann reklamiert und gesagt, die Verjährung als Grund für einen Freispruch sei falsch. Sie sei in so einem Fall nicht bei 5 Jahren, sondern bei 7 Jahren. Und der Berner Fußballclub IB verpflichtet einen schwedischen Nationalspieler. Der 26-jährige Alexander Farnerud hat bis jetzt beim dänischen Verein Brøndby Kopenhagen gespielt. Vorher in Stuttgart, dort ist er im 2007 Meister geworden. Der Offensivspieler bekommt den Vertrag bis 2014.
Noch selten war ein Abstimmungskampf im Kanton Bern so aufgeladen wie der über ein neues Atomkraftwerk zu Mühleberg. Dabei geht es jetzt offenbar noch gar nicht um ein konkretes Projekt. Es geht nur darum, was für eine Haltung der Kanton Bern beim Bund soll einnehmen, für oder gegen ein neues AKW zu Mühleberg. Die Stimmberechtigten vom Kanton Bern die können das am 13. Februar bestimmen. Und heute hat jetzt die Regierung gesagt, was sie von einem neuen Atomkraftwerk halten, was sie dem Bund am liebsten für eine Antwort würde geben. Sabine Gorsche.
Dass die rot-grün dominierte Regierung gegen ein neues AKW in Mühleberg ist, das ist nicht neu. So steht es seit 2006 in der bernischen Energiestrategie. Und so hat Barbara Egger in der Debatte dazu im Grossen Rat letzten November und auch heute vor den Medien gesagt.
Die Berner Regierung ist klar der Meinung, dass ein AKW eine veraltete Technologie ist, wo ein innovativer Unternehmer in einem eigenen Unternehmer nie darauf setzen würde. AKW sind gefährlich. Die Berner Regierung möchte das Risiko von einem Unfall der Berner Bevölkerung nicht weitere Jahrzehnte zumuten. Und der dritte Punkt ist, AKW sind nicht wirtschaftlich, können nie wirtschaftlich sein. Es kostet so viel Geld, dass wir wahrscheinlich gar keine Investoren finden, die das finanzieren können.
Soweit die Position der bernischen Regierung. Sie möchte darum beim Bund gerne eine negative Stellungnahme zum Rahmenbewilligungsgesuch abgeben. Aber der Grossrat hat ihr eigentlich gerade den umgekehrten Auftrag gegeben. Die Berner Regierung soll sich beim Bund für das Gesuch einsetzen, so will es der Beschluss vom Grossen Rat aus dem letzten November. Und für das hätte es eigentlich auch keine Volksabstimmung gebraucht. Theoretisch hätte der Rat das allein entscheiden können. Daraufhin hat aber eine grosse Mehrheit vom Rat und auch die Regierung gefunden, die Frage sei so wichtig, dass das Volk trotzdem darüber abstimmen müssen, auch wenn es erst um die Stellungnahme und noch nicht um einen endgültigen Bauentscheid geht. Darum gibt es jetzt die Abstimmung und darum jetzt auch die Situation, dass der Grosse Rat und die Regierung in dieser Frage ganz unterschiedlicher Meinung sind. Bei einem Jahr am 13. Februar müsse also die Berner Kantonsregierung gegen ihren Willen für Mühlenberg Stellung nehmen. Und bei einem Nein, Barbara Egger.
Also wenn es ein Nein gibt, dann erwarten wir von der BKW, dass sie keine weiteren Gelder in die Planung wird investieren.
Sprich, dann sieht es sehr schlecht aus für ein neues AKW in Mühlenberg.
Die rot-grüne Berner Kantonsregierung will also im Grunde genommen eigentlich kein neues AKW in Mühlenberg. Nur, dass die Regierungsrätin Barbara Egger diese Position mitten im Abstimmungskampf erläutert, das hat den neuesten Proteststurm ausgelöst. Noch während der Medienkonferenz am Morgen haben die Parteien reagiert und dabei nicht mit scharfen Worten gespart. Nochmal Sabine Gorschi.
Am schnellsten war der Grossratspräsident Gerhard Fischer von SVP. Er hat dem Regierungsrat als Reaktion einen offenen Brief geschrieben.
Ja, der Grossrat hat ganz einen klaren Beschluss gefasst, eine Mehrheitsbeschluss, dass die Regierung eine positive Stellungnahme zu Handen vom Bund muss schreiben. Und heute kommt einfach eine Medienkonferenz, die sehr einseitig nur die Sicht von der Regierung darlegt, was schon längstens bekannt ist. Und die Regierung, und da bin ich der felsenfesten Überzeugung, hat die Aufgabe, einen Grossratsbeschluss ohne Wenn und Aber dich zu fehlen.
Die Regierung darf zwar schon informieren, aber nicht so einseitig, wie das heute Morgen passiert.
Die Regierung darf ihre Meinung bekannt geben, aber es ist von der Steid eigentlich klar der Auftrag vom Grossrat. Der Grossrat ist die oberste Behörde im Kanton, ist die Legislative und die Exekutive hat umzusetzen, was die Legislative beschließt.
Sagt Gerhard Fischer, der selber im Pro-Komitee zu Mühlenberg ist. Auch seine Partei, die SVP, hat sich unabhängig davon gemeldet. Zitat: Falsche Informationen und die offensichtliche Abstimmungskampagne der bernischen Regierung sind inakzeptabel. Die SVP will darum eine Stimmrechtsbeschwerde prüfen. Zumindest unklug und problematisch findet das BDP. Alles halb so wild, sagt Regierungsrätin Barbara Egger.
Es geht um eine Stellungnahme an Bund und der Grossrat hat ja auch zugestimmt, dass das Volk darüber abstimmen soll. Und wenn ein Volk abstimmen soll, dann muss so informiert werden, dann muss es die Haltung der Befürworter, die Haltung der Gegner, es muss die Haltung vom Grossen Rat kennen und es muss die Haltung auch von der Regierung kennen. Und das haben wir heute dargelegt.
Wir müssen es jetzt auch nicht zu einem Kampf zwischen dem Grossrat und dem Regierungsrat aufstilisieren. Aber so ganz wohl war es der Regierung vorher doch nicht gewesen. Immerhin hat sie den Auftritt heute zuerst juristisch abklären.
Der Regierungsrat hat relativ einen grossen Spielraum bei so kantonalen Abstimmungen, wie sie informieren wollen. Und wir machen jetzt das mit der Medienkonferenz, wie übrigens bei den Motorfahrzeugsteuern auch.
Wer hat jetzt recht? Darf die Regierung ihre Sicht zu Mühlenberg so darstellen, wie sie das gemacht hat oder nicht? Sie darf, sagt der Pierre Cianen, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Bern.
Ich meine, der Vollzugsauftrag vom Grossen Rat an die Regierung beschränkt sich ja vor allem darauf, die positive Stellungnahme dem Volk zur Abstimmung vorzulegen oder den Entscheid nachher einfach weiterzuleiten an Bund. Und das heisst von mir aus gesehen nicht, dass die Regierung einfach, was sie angeht, müsse schweigen.
Darum sei der Auftritt heute juristisch in Ordnung, auch wenn er vom politischen Stil her vielleicht nicht über alle Zweifel erhaben sei.
Die Mühlenberg-Abstimmung ist am 13. Februar. Und dann am 13. Februar geht es auch noch um einen Ständeratssitz für den Kanton Bern. Der Sitz ist frei geworden, wo die SP-Frau Simonetta Sommaruga im Bundesrat ist gewählt worden. Zwei Männer und zwei Frauen bewerben sich darum. Dabei hat es zuerst ganz nach einem Dreikampf ausgesehen zwischen Adrian Amstutz von SVP, der Christa Markwalder von FDP und der Ursula Weiss von SP. Aber am gleichen Tag, wo die Anmeldefrist abgelaufen ist, ist plötzlich noch der Grossrat Marc Jost von EVP auftaucht. Warum will der Thuner Politiker in Ständerat und was hat er für Chancen? Das Porträt von Jörg André.
Der Marc Jost ist nicht einer, der auf den Tisch hält. Er ist eher zurückhaltend, lässt zu und überlegt, bevor er etwas sagt. Er wägt ab und ist bereit für Kompromisse. Das sind eigentlich ideale Voraussetzungen für einen Sitz im Ständerat. Dort wird anders politisiert als im Nationalrat, wo es Lüter und Raucher zu und her geht. Die gepflegte politische Diskussion, das reizt der ehemalige Lehrer und Pfarrer Marc Jost an diesem Amt.
Im Stöckli ist die Diskussion persönlicher. Man ist näher beieinander und man muss den Kanton vertreten. Und das würde mir sehr entsprechen.
Der Marc Jost will mit seiner Kandidatur eine Alternative bieten zu den drei anderen Kandidierenden von SP, SVP und FDP.
Es sind drei Persönlichkeiten da aus nationaler Ebene, die sehr profiliert und pointiert politisieren. Und wir sind zur Überzeugung gekommen, eine Alternative in der Mitte besteht nicht. Und wir wollten die bieten. Ich wollte die bieten als Kandidat, der den Kanton vertritt, eine ausgewogene und differenzierte Politik anbietet.
Und genau das brauche ich der Kanton Bern im Ständerat.
Gerade ein Politiker aus der Mitte kann einen vielfältigen und grossen Kanton, wie es der Kanton Bern ist, wahrscheinlich besser vertreten in seiner Vielfalt als eine pointierte Politiker von einem Extrem.
Aber auch für einen Mann aus der Mitte gilt, nur mit den Stimmen aus den eigenen Reihen wird im Kanton Bern niemand Ständerat. Der Marc Jost muss also Stimmen von links und rechts holen. Wie will er diesen Spagat schaffen?
Also ich will mich nicht irgendwie verbiegen, aber ich muss mich klar ausdrücken und den Wählerinnen und Wählern aufzeigen, dass es Sinn macht, der Jost im ersten Wahlgang wirklich auch zu wählen. Dass es nicht einfach eine verlorene Stimme ist. Und das probiere ich vor allem so zu sagen, für welche Inhalte stehe ich. Sei es jetzt gegen einen EU-Beitritt, gegen einen Neubau vom AKW oder eben für eine Familienpolitik, oder familienfinanziellen Handlungsspielraum gewährt.
Klare Positionen, das allein reicht aber nicht, für das die Wählerinnen und Wähler auf Marc Jost setzen. Klare Positionen haben seine Gegnerinnen und Gegner auch. Im Gegensatz zu ihm haben sie aber ein grösseres Wählerpotenzial. Das haben Ursula Weiss, Adrian Amstutz und Christa Markwalder bei ihrer Wahl in Nationalrat bewiesen. Der Marc Jost hat letztes Jahr als Regierungsrat kandidiert und gut 30'000 Stimmen gemacht. Dann hat es aber 7 Linien auf dem Wahlzettel gehabt und der Marc Jost hat man entweder beim linken oder beim bürgerlichen Päckchen dazuschreiben können. Bei den letzten Ständeratswahlen 2007 hat es 2 Linien auf dem Wahlzettel gehabt. Und der EVP-Nationalrat Walter Donse hat gerade mal knapp 18'000 Stimmen gemacht. Dort liegt also etwa einem Marc Jost sein Potenzial für den 13. Februar, wo es dann sogar nur eine Person zu wählen gilt. Es liegt darum auf der Hand, dass er und seine Partei vor allem Werbung für die Wahlen vom Herbst machen wollen.
Die Wirkung für den Herbst, die kommt uns sicher auch entgegen. Und es war sicher auch ein Faktor im Ganzen, dass wir sagen, das wollen wir auch nutzen. Aber wenn eine andere Kandidatur wäre da gewesen, in der Mitte, sei es von einem Regierungsrat, sei es von einer anderen Partei aus der Mitte, dann hätten wir uns nicht müssen als Alternative anbieten, aber so ist das wirklich der ausschlaggebende Punkt gewesen.
Der Marc Jost ist 36, verheiratet, Vater von 3 Kindern und Geschäftsführer bei einem christlichen Hilfswerksverband. Seit 2006 sitzt er im bernischen Grossen Rat. Erfahrungen auf der nationalen Politbühne hat er als persönlicher Mitarbeiter vom früheren Aargauer Nationalrat Heiner Studer sammeln. Jetzt sollen eigene Erfahrungen als Ständerat dazukommen. Politik als Beruf?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe verschiedenste politische Anliegen und wenn sich die Möglichkeit bietet, würde ich das sehr gut sehen.
Neue Erfahrungen aus dem Bundeshaus kommen aber auch frühestens im Herbst dazu, wenn es dann um einen Sitz im Nationalrat geht. Der Wahlkampf jetzt für einen Ständerat ist für Marc Jost auf einmal eine Aufwärmrunde.
Porträts der Kandidierenden für die Ersatzwahl im Ständerat könnt ihr übrigens im Internet nachhören unter regionaljournal.ch. Die Ersatzwahl die findet am 13. Februar statt und vor dem Wahltermin veranstaltet das Regionaljournal ein Podium mit den 4 Ständeratskandidierenden. Am 2. Februar zu Bern im Bierhübeli, am Abend um 8 Uhr. Und dann ist dann auch ein Thema an diesem Anlass die Frage eines neuen AKW zu Mühleberg. Das Podium vom Regionaljournal am 2. Februar zu Bern ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Gesehen tut man nicht mehr viel von den Pfahlbauern, wenn man so am Bielersee entlangläuft. Aber vor 5000 Jahren haben sie da gelebt, am Südufer vom Bielersee genau genommen. Irgendwann sind sie wieder verschwunden und auch vergessen gegangen, bis vor 100 Jahren. Dann sind Reste von Dörfern wieder vorgekommen, Pfau, Töpfe, Werkzeuge. Aber die Züge der Pfahlbauer, die über 5000 Jahre im Boden und unter Wasser waren, gehen an die Snack kaputt. Der Kanton Bern hat darum angefangen, zu diesen Relikten besser zu schauen. Wie das geht, hat sich der Thomas Pressmann zeigen.
In der Bucht Zutz am rechten Bielerseeufer ist es kalt, es hat dicken Nebel. Das Wasser ist nur gerade 4 Grad. Und gleich sind zwei Taucher im Wasser. Einer kommt gerade rauf.
Ist gut. Moment, die Temperatur ist gut. Mit den Anzügen, die wir haben und den Kleidern, die wir anlegen können. Im Trockenanzug ist es gut zum Aushalten.
Der Profitaucher Daniel Steffen ist den Seegrund am Vermessen. Das Wasser ist etwa 1 Meter tief. Vom Ufer aus sagt ihm jemand per Funk, wo er muss Markierungen in See tun. Sie wollen ein Gitter aus grossen und kleinen Metallstangen mehrere Meter lang und breit über den Seegrund legen. Ist alles fertig, können die Archäologen auf einen Zentimeter genau sagen, wo sie etwas gefunden haben. Der Taucher muss darum genau arbeiten. Und das ist nicht einfach, das Wasser ist trüb.
Es ist nicht ganz optimal heute, aber wir sehen genug. Gerade zum Einmessen muss man das Messflöckchen sehen und ein paar Zentimeter ringsherum das Längnis.
Der Daniel Steffen arbeitet hier, wo vor 5000 Jahren die Pfahlbauer gelebt haben. Ein besonderer Arbeitsplatz. Für den Daniel Steffen ist es einfach sein Alltag unter Wasser.
Ja, es ist schon vor allem ein Haufen Routine. Aber es ist sicher immer wieder spannend, wenn man schöne Stücke findet. Du bist mir gleich wieder beeindruckt von den Leuten, die da sind.
Sagt er und taucht wieder ab. In den nächsten 5 Jahren wird jeder Meter in der Bucht Zutz untersucht, abgesucht nach Sachen der Pfahlbauer. Die Archäologen suchen eigentlich nicht, suchen, sie retten. Die Pfahlbauten gehen nämlich gegen mehr kaputt. Vor über 100 Jahren hat man den Bielersee abgesenkt, um so das Seeland vor Hochwasser zu schützen. Und so sind die Fundstellen überhaupt vorgekommen. Die Pfahlbauten sind jetzt gerade direkt am Ufer, dort, wo die Wellen mit ihrer Kraft alles zerstören. Auch die Sachen an Land sind gefährdet. Das Ufer wird sich absenken. Die Wellen kommen nahe und nahe auch dort her, wo die Sachen jahrtausende lang in Sicherheit waren, sagt Urs Messerli vom Archäologischen Dienst Bern.
Das ist wegen der Seeabsenkung. Ist im Prinzip der Pfahlbaut die meisten Bau von allen Pfahlbauten sind in den Flachwasserbereich gekommen. Und weil dort die Wellen überschlägt, frisst es einfach von dieser Schicht ab. Und zum Teil erodiert das Ufer, dann brechen Bäume ins Wasser und die spült es dann hin und her. Und es gibt enorme Löcher in die Fundschicht. Und wenn es dann mal ein Loch hat, hat es dort eine Kante, die es angreifen kann. Und dann frisst es der Tier dann einfach das Zeug fort. Und eine Fundschicht, die eben noch Textilien und Holzartefakte drin hat und so, das ist dann schon schade, wenn so etwas kaputt geht. Darum muss man hier eigentlich auch etwas machen.
Die Archäologen graben darum unter Wasser, für gefundene Sachen an Land zu konservieren. Zum Beispiel werden die Pfähle, die vorkommen, auf einem Plan eingezeichnet.
Dann sieht man nachher genau die Häuser im Prinzip. Dann kann man dann die Dorfgeschichte rekonstruieren, dass man so weiss, wie gross ist so ein Dorf war, wie ist es aufgebaut, in welche Richtung steht die Häuschen. Das ist sehr interessant eigentlich von dem her.
Alles holen die Archäologen nicht aus dem Wasser, vieles bleibt im Boden. Dort, wo es Pfahlbauersache hat, die Taucher in nächster Zeit den Seegrund mit einer Folie abdecken. Darauf kommt Kies. Weil alles aus dem Boden holen wäre gar nicht möglich und auch nicht gut, sagt der Urs Messerli.
Das würde erstens ewig gehen, das auszugraben. Und wenn man es schützen kann, ist das einfach auch die billigere Variante. Und alles, was im Boden bleibt, ist besser geschützt, als wenn man es rausnimmt.
So, dass die Sachen, die 5000 Jahre im Boden waren, auch noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Wie zum Beispiel die Sachen, die der Urs Messerli gerade am Ufer hat aufgelesen.
Ja, hier am Rand jetzt noch ein Hirschhorn, einen abgeschnittenen Spitz gefunden. Der ist hier gerade am Rand gelegen, der hat es von den Wellen. Jetzt mögen fast das Land spielen. Und der würde es nachher hier vermachen. Wenn jetzt der noch 2 Wochen hier in den Steinen rumspielt, ist er kaputt und ist relativ weich. Und ein bisschen von Hinterteil von einem Steinbieli. Ist hier noch rumgelegen.
Es ist nichts sehr Spezielles, was hier vorgekommen ist, sagt der Urs Messerli. Immer wieder würde es so Sachen herschwimmen. Aber gleich, er bringt ein Horn und ein Teil von einem Bieli zur Tauchbasis. Archäologen werden die Fundstücke anschauen und Säufer archivieren. Diese Sachen sind gerettet worden.
Der Kanton Bern will die Überbleibsel der Pfahlbauer also konservieren. Aber Bern hat noch etwas anderes vor. Zusammen mit anderen Kantonen und 6 anderen Ländern bewirbt sich der Kanton um ein UNESCO-Label für diese Pfahlbauersiedlungen. Die Pfahlbauersiedlungen sollen also den gleichen Stellenwert bekommen, wie z.B. die Cheops-Pyramide in Kairo oder die chinesische Mauer. Was erwartet der Kanton Bern von dieser Auszeichnung von UNESCO? Nochmal der Thomas Pressmann.
Der grosse Nutzen von dem UNESCO-Label sei, dass die Funde am Ufer vom Bielersee bekannter werden. Das wünscht sich der Albert Hafner vom Archäologischen Dienst vom Kanton Bern. Er hat sich von Anfang an für eine UNESCO-Kandidatur eingesetzt.
Die meisten Leute ist wahrscheinlich völlig unbekannt, dass sie vor ihrer Haustür ein unglaublich reiches archäologisches Erbe haben, das eigentlich mindestens so gut ist wie viele andere Dinge auf der ganzen Welt. Und ich denke, es hat dann auch etwas mit Identität zu tun, wenn man weiß, am Ort, an dem man lebt, hat es ja auch tolle Sachen.
Die Sachen sieht man aber kaum. Das ist nämlich der Haken von dieser Kandidatur. Die Siedlungsreste, Pfähle, alte Dorfplätze, das ist alles im Boden oder unter Wasser. Der Albert Hafner sagt selber, dass vieles abstrakt ist und Besucher nicht viel sehen. Das Label soll die Funde zwar bekannter machen, es hilft aber vor allem auch den Wissenschaftlern, den Archäologen.
Immer müssen wir unsere Arbeit rechtfertigen. Und es erleichtert schon etwas, dass wenn jemand von außen sagt, jawohl, diese Pfahlbauten, das ist eine tolle Sache, dann erleichtert das natürlich auch die Finanzierung von solchen Projekten. Da bin ich jetzt schon ehrlich.
Geld für mehr Forschung. Damit können die Archäologen zum Beispiel auch mehr Ausstellungen machen. So sollen die Leute auch etwas haben von diesen Pfahlbauerfunden, die neu das UNESCO-Label tragen sollen.
Wenn diese Kandidatur angenommen wird, wird es sicher eine ganze Welle von Anlässen produzieren, die dann schon für das grosse Publikum sind. Die Museen sind Orte, wo dieses Wissen übertragen wird. Wir sind zum Beispiel dabei, gerade eine iPhone-Applikation zu planen und auch auf der Ebene Publikation haben wir schon einiges gemacht, Broschüren.
Die Sachen spektakulär inszenieren ist nicht geplant. Die Initianten wollen zum Beispiel nicht die alten Dörfer, die häufig unter Wasser sind, zugänglich machen. Wird das gemacht, könnte vieles, was jetzt noch erhalten ist, kaputt gehen, sagen sie. Vielleicht soll es dafür mal ein Besucherzentrum geben. Konkret ist noch nichts. Die Archäologen wollen zuerst den Entscheid von UNESCO abwarten, den gibt es im Juni. Auch wenn Besucher nicht allzu viel von diesen Funden im Wasser und im Boden mitbekommen, der Albert Hafner vom Archäologischen Dienst Bern sagt, Themen rund um die Pfahlbauer sind sehr wohl bei den Leuten.
Das ist die Geschichte der ersten Bauern. Wie haben die auch mit Phänomenen wie Klimawandel sind die umgegangen? Wie sind sie zu ihrer Nahrung gekommen? Solche Dinge könnten ja doch auch für uns wieder interessant werden. Und letzten Endes ist es einfach ein Blick in die Vergangenheit vor Ort.
Ein Blick in die Vergangenheit, wo man halt erst auf einen zweiten Blick etwas entdecken kann. Dass dadurch die Chancen auf so ein Label kleiner werden, glaubt der Albert Hafner nicht. Im Gegenteil.
Mit der Präsentation von den Pfahlbauten stoßen wir natürlich genau in eine Lücke. Nämlich, dass bisher völlig unterrepräsentierte Fundstellen der älteren Menschheitsgeschichte praktisch zum ersten Mal in eine ganz andere Dimension kommen.
Gross ist auch die Dimension von dieser Kandidatur. Die Schweiz ist nicht etwa allein, alle Alpenländer spannen zusammen. So könnten im Juni die Pfahlbauerfunde von Frankreich, Italien über die Schweiz, Deutschland, Österreich und Slowenien das UNESCO-Label miteinander bekommen.
Der Thomas Pressmann über die Pfahlbauersiedlungen am Bielersee. Das Wichtigste vom Tag noch mal kurz.
Die Berner Kantonsregierung will keinen Ersatz vom Kernkraftwerk Mühleberg. Sie hat heute offiziell ihre Haltung erklärt, die der von Mehrheit vom Parlament widerspricht. Und das hat für Aufregung gesorgt. Verfassungsrechtlich sei dieser Schritt an die Öffentlichkeit in Ordnung, sagt dazu der Berner Staatsrechtsprofessor Piet Cianna. Über einen politischen Stil können wir sich streiten. Dass ihr Abstimmungsbotschaft nichts steht zu einem geplanten Zwischenlager für radioaktive Abfälle, dazu sagt Regierungsrätin Barbara Egger, das liegt ihr Verantwortung vom Parlament. Wirklich wichtig sei diese Information allerdings erst bei der nächsten Abstimmung. Kanton und Stadt Freiburg zeigen sich solidarisch mit der Stadt Nova Friburgo zu Brasilien, die letzte Woche von schweren Unwetter verwüstet worden ist. Der Kanton spendet 100'000 Franken für den Wiederaufbau, die Stadt Freiburg gibt 30'000 Franken. Und gegen die geplante Fusion von Fisp mit seinen 5 umliegenden Gemeinden gibt es Widerstand. Eine Gruppe von Bürgern findet, eine so eine grosse Gemeinde wie das GUB brauche ich wenn schon ein Parlament, was aber nicht vorgesehen ist. Die Abstimmung ist Ende Monat.
Der Winter meldet sich langsam wieder zurück. Die Prognose von Jürg Zog von SF Meteo.
In der Nacht gibt es immer dichtere Wolken und schon mal stilleweise Regen. Die Schneefallgrenze liegt noch bei etwa 600 Metern. Temperaturen gehen auf 2 bis minus 3 Grad zurück. Morgen am Mittwoch geht es dann mit vielen Wolken und ab und zu Regen weiter und schon im Laufe des Vormittags gibt es immer häufiger Schnee bis ins Flachland. Viel Neuschnee gibt es aber nicht, einzig im Oberland, da schneit es ein bisschen häufiger. Bis am Abend kann es hier durchaus 5 bis 10, im Haslital auch 15 cm Neuschnee geben. Weniger bis Gerkenschnee gibt es im Wallis, besonders vom Mattertal, über Saastal bis ins Simplungebiet, ist es häufig trocken und zum Teil sonnig. Temperaturen liegen am Nachmittag im Flachland noch bei etwa plus 3 Grad. Gegen oben kühlt es dann immer mehr ab und dann muss man mit glatten Strassen rechnen. Um Donnerstag gibt es dann noch ein paar Schneegestöber. Zwischen die ist es trocken mit kurzen sonnigen Abschnitten. Dazu gibt es dann am Nachmittag kaum mehr über 0 Grad.
Das Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis vom Dienstag, Redaktion Michael Sali, am Mikrofon Brigitte Mader. Nach der 6 ist diese Sendung im Internet zum Nachhören und zum Abladen als Podcast zu finden unter regionaljournal.ch auf den Kanton Bern klicken, zum Beispiel. Und wenn ihr uns schreiben wollt, links unten der Hinweis Mail ins Studio anklicken und loslegen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.